Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Herr Schilling, herzlichen Dank für die wohlwollende Vorstellung. Und ich will versuchen, in der knappen Zeit, so dass ich meinem Kollegen Dietrich Korsch nichts wegnehme, zu diesem Thema etwas zu sagen, was einerseits philosophisch aufklärend ist und andererseits aber auch das Thema, nämlich die Beziehung zur Reformation, deutlich macht. Im Ankündigungstext, meine Damen und Herren, haben Dietrich Korsch und ich den Titel unseres Doppelvortrags so begründet, dass einerseits verständlich werden kann, warum sich eine Akademie der Wissenschaften mit dem Thema des Glaubens befasst. Und andererseits haben wir anzudeuten versucht, dass es keineswegs der Vorgaben eines Jubiläumskalendariums bedarf, um sich an die vor nahezu 500 Jahren in Gang gekommene Reformation zu erinnern. In dieser Reihenfolge werde ich auch meine knapp gefassten Überlegungen vortragen und sie dabei so zuspitzen, dass, wie ich hoffe, Dietrich Korsch nicht nur Gelegenheit zur Klarstellung und Ergänzung, sondern auch zum Widerspruch hat. Das gilt auch für die drei ganz kurzen Bemerkungen zur philosophischen Bedeutung der Reformation, mit denen ich meinen Vortrag eher abrupt als verbindlich schließe. Die Titelbegriffe unserer Beiträge Glaubensgewissheit und Weltvertrauen bedeuten nicht einfach dasselbe, obgleich man sie natürlich so auffassen kann. Wichtig ist mir vor allem, dass sie keinen Gegensatz anzeigen. Ihre Verknüpfung mit einem Und soll kenntlich machen, dass sie nicht selten antithetisch verstanden, genuin menschliche Fähigkeiten des Glaubens und des Wissens sich im üblichen Sprachgebrauch keineswegs unvereinbar gegenüberstehen. Sie gehören vielmehr notwendig zusammen. Das ist, so meine ich, eigentlich offenkundig. Vielleicht ist das der Grund, warum das so vielen nicht bemerkenswert erscheint. Mir hingegen liegt daran, den Zusammenhang zwischen Glauben und Wissen ausdrücklich zu machen. Kein Wissen, meine Damen und Herren, reicht aus, um allein auf die gegebenen Kenntnisse gestützt, auf verlässliche Weise und mit der erforderlichen Überzeugung zu handeln. Wissen ist nicht nur begrenzt, es kann sich nicht nur als falsch erweisen, sondern es ist von vornherein auf Zuwachs, Ergänzung und Korrektur angelegt. Wissen setzt, wer sein Handeln auf das Wissen gründet, vertraut darauf, dass es zutrifft und er nimmt an, dass es etwas bewirkt, zumindest, dass es verstanden werden kann. Wann immer der Mensch genötigt ist, über sein aktuelles Wissen hinauszugehen, verlässt er sich auf dessen Richtigkeit und erwartet, dass dies auch in naher Zukunft, zumindest in naher Zukunft, nicht anders sein wird. Und da das stets der Fall ist, sobald jemand im Vertrauen auf sein Wissen handelt, muss er, und das ist jetzt wichtig, muss er an sein Wissen glauben. Zumindest an den Grenzen des Wissens ist der Mensch zum Glauben an die Richtigkeit und Brauchbarkeit seines Wissens genötigt. Doch das ist nicht alles. Denn der Glauben ist schon wirksam, wenn wir uns überhaupt auf das Wissen einlassen. Die Tatsache, dass wir es nicht bei Ahnungen und Vermutungen belassen, sondern bereits an Wissen interessiert sind, zeigt seine Bedeutung an. Dieses Interesse ist zwar durch eine Reihe guter Erfahrungen bestätigt, die aber stehen nicht in allen Fällen zur Verfügung. Auch die auf genaues Wissen gerichtete Neugier ist empirisch nicht ausnahmslos als vorteilhaft ausgewiesen. Ikarus und Ödipus sind dafür Beispiele schon in der Mythologie. Deshalb ist grundsätzlich ein Glauben an das Wissen erforderlich und das in der Regel schon, wenn wir uns nur darum bemühen. Das ist nicht nur bei Wissenschaftlern so, sondern bei allen Menschen, die wissbegierig sind oder glauben, etwas Wichtiges mitzuteilen zu haben. Erst recht bei jenen, die Zeitungen und Bücher lesen, Nachrichten hören oder gar bei solchen Zeitgenossen, die sich die Mühe geben, sich einen Vortrag anzuhören. Es mag, meine Damen und Herren, verwundern, dass hier von Glauben die Rede ist. Man könnte es auch bei den geläufigen Begriffen des Vertrauens, der Überzeugung, der Annahme oder der Erwartung belassen. Der Bedeutungshof dieser Termini ist natürlich groß. Aber es ist auch eine Tatsache, dass wir nicht nur mit Blick auf das, was in Kirchen, Tempeln oder Moscheen geschieht, von Glauben sprechen. Die meisten glauben sogar, dass der Tag ein Ende hat und dass es einen Morgen gibt. Davon, dass man auch glauben kann, es werde morgen gutes Wetter geben, einmal ganz abgesehen. Offenbar ist der Begriff des Glaubens vieldeutig und gerade deshalb, meine Damen und Herren, unverzichtbar. Von ihm ist in unserer Sprache mindestens so häufig die Rede wie von Erwartung, Meinung, Überzeugung oder Hoffnung, alles Ausdrücke, mit denen Glauben sich mehrfach überschneidet. Der Vorzug des Glaubensbegriffs liegt in seiner Reichweite. Zum einen mit dem möglichen Bezug auf die gerade schon hervorgehobene innere Gewissheit, die man sich insbesondere unter äußerem Zwang unter keinen Umständen nehmen lassen muss. Zum anderen in seiner Ausdehnung bis hin zu den Grenzphänomenen des Daseins und der Welt. Die Spannweite von nachdrücklichem Bezug auf das existenziell insistierende Ich bis zum universellen Ganzen des Daseins ist nirgendwo so ausgeprägt wie in der humanen Fähigkeit zu glauben. Um die besondere Beziehung zu akzentuieren, die der Glauben zum Wissen hat, definiere ich ihn als Einstellung zum Wissen. Glauben als Einstellung zum Wissen. Dafür sprechen viele Gründe. Ich nenne nur die Tatsache, dass Glauben vor allem in seinen ausdrücklich religiösen Ausprägungen stets ein Wissen voraussetzt, das zumeist in traditionsreichen Lehren überliefert ist, ohne freilich dabei auch schon auf Dogmen angewiesen zu sein. Außerdem erinnere ich daran, dass sich der Glauben sprachlich in denselben grammatischen, semantischen und logischen Formen äußert wie das Wissen. Im Übrigen zeigt er sich wie das Wissen in der Sicherheit und Entschiedenheit des Handelns, gerade dann, wenn es Anlass zu Zweifeln gibt. Man glaubt jedoch nicht einfach nur an das Wissen, sondern vornehmlich auch an die Bedingungen seiner Wahrheit und seiner möglichen Bestätigung. Im Ganzen muss man auf sich selbst wie auch auf die Welt vertrauen. In der hier gegebenen Reichweite ist man dem religiösen Glauben bereits sehr nah und bereits hier liegen Glaubensgewissheit und Weltvertrauen nahe beieinander. Dafür spricht, dass es auch exponierte Formen einer sich nicht religiös verstandenen Form des Glaubens gibt. So kennen wir offenkundige Glaubensdimensionen, die den skeptisch eingestellten, nur auf positives Wissen setzenden Menschen darüber aufklären können, dass auch er in seinen Einstellungen zu sich, zur Welt und zu seinem Wissen ohne Glauben gar nicht auskommt. So gibt es, ich zähle nur drei Beispiele auf, den moralischen Glauben, der auch den an die eigene Freiheit einschließt. Zweitens den humanitären Glauben, der heute auch den an die Geltung des Menschenrechts einbezieht. Und es gibt den kulturellen Glauben, zu dem die Wertschätzung des Schönen sowie die Achtung vor Bildung, Kunst und Wissenschaft gehören. Dazu gehört auch, um nicht nur von den höchsten menschlichen Leistungen zu sprechen, der bei Eltern und bei Lehrern verbreitete Glauben, dass Erziehung etwas nützt. Die Aufzählung ist nicht auf Vollständigkeit angelegt. Sie schließt auch nicht aus, dass sich die genannten Glaubensformen gegenseitig überschneiden. Schließlich muss eingestanden werden, dass es fließende Übergänge in weitere spezialisiertere Formen des Glaubens gibt. Vor allem aber gibt es die jede soziale, politische, kulturelle Spezialisierung hinter sich lassende Form des religiösen Glaubens. Die reservierte Aufnahme meines Vorschlags, Glauben als Einstellung zum Wissen zu verstehen, hat vermutlich damit zu tun, dass bei den für den religiösen Glauben zuständigen Personen und Institutionen die Ansicht vorherrscht, der Vorschlag werde die spirituelle, über alles Irdische hinausgehende Kraft des religiösen Glaubens auf das triviale Niveau alltäglichen Verhaltens hinunterziehen. Oder es könnte zu einer rein privaten Angelegenheit werden. Doch diese Gefahr sehe ich weniger bei mir als beim geistlichen Personal der etablierten kirchlichen Einrichtungen, sofern sie den Glauben mit der Übernahme der von ihnen vertretenen Lehrinhalte identifizieren. Deshalb betone ich, dass die Definition des Glaubens als Einstellung zum Wissen, wie kaum eine andere erlaubt, die Besonderheit des religiösen Glaubens mit seiner gleichermaßen universellen wie existenziellen Reichweite kenntlich zu machen. Und sie schließt wie beim Wissen ein, dass Verständigung und ein gemeinsames Handeln nicht nur das Wissen, sondern eben auch den Glauben stärken. Darauf beruht, um nur ein Beispiel zu geben, auch die Überzeugung, dass Akademien nützlich sind. Der religiöse Glauben hat seine Besonderheit in der Ausrichtung auf das Göttliche als Sinn des Sinns. Sein Ursprung liegt im Leibhaftigen und Alltäglichen unserer Sinnfragen. Und er zielt auf die letzten von Gefühl und Vernunft geleiteten Fragen unseres Daseins. Dass sie dabei die theologisch so umstrittenen Fragen nach der Analogie zwischen Mensch und Gott oder nach dem Verhältnis von Gott und Welt philosophisch zu beantworten verspricht, sei nur am Rande vermerkt. Das gilt insbesondere für die Fragen nach dem sogenannten Dasein oder dem Ort des Göttlichen. Das Göttliche kann es, wenn es denn, so meine ich, Bedeutung haben soll, so wie dass es gegenwärtig und auch wirksam sein soll, ohnehin nirgendwo anders geben als in der Welt. Schließlich muss man es nicht bei der Rede vom Göttlichen belassen, sondern kann es auch als kulturell und individuell gut begründet ansehen, das Göttliche nach Art einer Person anzusprechen. Denn wenn wir selbst in der Annahme einer uns umfassenden Welt, von der in keiner Erkenntnis und in keinem Wissen preisgegebenen Analogie zu uns selbst ausgehen, ja, wenn wir selbst dann von dieser Analogie nicht loskommen, wenn wir das All als unendlich oder gar als sinnlos bezeichnen, können wir es auch niemandem verdenken, meine Damen und Herren, wenn er sich das Ganze, in dem er seinen Sinn sucht und vielleicht sogar findet, nach eben der Art vorstellt, in der er sich selber versteht. Um es in aller Schärfe zu sagen, wenn ein Mensch die Kühnheit besitzt, die Ansammlung von Molekülen, Stoffwechselvorgängen, sozialen Stereotypen und wüsten Träumen, ich will niemandem zu nahe treten, wüsten Träumen, die zu jedem zutiefst vertrauten Bündel von Empfindungen, Gefühlen und Begriffen gehören, das wir normalerweise Mensch nennen, wenn es also dieser Mensch wagt, sich als Person zu bezeichnen, dann kann es ihm auch nicht als Naivität oder Maßlosigkeit ausgelegt werden, wenn es ihm ein Bedürfnis ist, das bedeutungsvolle Ganze seiner immer auch in ihm selbst wirksamen Welt als Gott anzusehen. Wer an diese Bedeutung der Welt und sein Dasein nicht nur in der Kategorie des Göttlichen, sondern unter dem Namen eines Gottes glauben kann, der hat das Glück, aber freilich auch die Last, in einer eine große Kultur tragenden und, wie es beim Menschen nicht anders sein kann, Tragödien einschließenden Tradition zu stehen. die den gleichermaßen emotionalen wie rationalen Vorteil hat, dass der Mensch sich als Teil eines Ganzen versteht und sich zugleich diesem Ganzen selbstbewusst gegenüberstellen kann. Wo immer dies geschieht, meine Damen und Herren, ist das ein eminentes Ereignis. Dessen Bedeutung wächst, je mehr wir wissen und je eigenständiger und selbstbewusster wir auftreten. Der epistemische, also auf das Wissen bezogene und existenzielle Rang des Glaubens verliert sich auch nicht vor dem kritischen Bewusstsein eines aufgeklärten Menschen, wenn er sich denn, wie es Kritik und Aufklärung fordern, seinen eigenen Grenzen und damit der Grenzen seines Wissens bewusst ist. Das Ereignis des religiösen Glaubens besteht darin, dass sich notfalls auch nur ein einzelner Mensch als Ganzer dem Ganzen des von ihm erfahrenen Daseins gegenüberstellt und seine Erschütterung oder Verwunderung über die ihm hier gegenwärtigen Relationen nicht einfach übergeht, das kann man natürlich auch, man muss an gar nichts denken, sondern sich ihnen bewusst und nach Möglichkeit auch tätig gegenüberstellt. Diese Aktivität des Einzelnen liegt in seinem Glauben, der viele Formen annehmen kann und dabei nur unter einer Bedingung steht, nämlich ernsthaft und wahrhaftig zu sein. Abschließend, meine Damen und Herren, will ich in aller Kürze drei Anmerkungen machen zum Verständnis der Reformation aus philosophischer Sicht, und ich hoffe, dass ich Dietrich Korsch jetzt die Zeit nicht allzu sehr beschneide. Die erste, ich spreche von drei Bedeutungen, und wir können das in der Diskussion, wenn Sie es wünschen, natürlich auch noch ausführen. Die erste und zugleich größte geistesgeschichtliche Leistung Luthers sehe ich darin, dass er die bereits die Größe der christlichen Botschaft ausmachende Individualisierung des Glaubens mit der denkbar größten Schärfe kenntlich gemacht hat. Er hat das Band zwischen Wissen und Glauben nicht, wie manche meinen, zerschnitten. Im Gegenteil, hätte er das auch nur gewünscht oder gewollt, hätte er sich die Mühe der Bibelübersetzung, der Abfassung des Katechismus oder den Einsatz für die allgemeinbildenden Schulen sparen können. Auch sein Universitätsamt hätte er da natürlich aufgeben müssen. Luther ging es um das individuelle Verhältnis zu Gott, und deshalb musste er gegen die Macht einer Institution Einspruch erheben, die sich nicht nur in ihrem höchsten Amt, sondern auch in ihrer alltäglichen Praxis der Ohrenbeichte oder des Ablatzhandels, um nur zwei Beispiele zu nennen, zwischen Gott und das gläubige Individuum zu schieben suchte. Am Beispiel des Todes, das jeden ganz allein betrifft, illustriert Luther bereits in seiner ersten Predigt nach dem Zwangsaufenthalt auf der Wartburg, dass jeder Einzelne letztlich in derselben Verlassenheit stirbt wie Jesus am Kreuz. Spätestens hier kommen sowohl die Vorherrschaft des klerikalen Wissens wie auch die patriarchale Seelsorge durch die Kirche an eine Grenze. Denn hier bleibt dem sterbenden Individuum nichts als sein Glauben, der ein Glauben nicht mehr an den so oder so angenommenen Lauf der Dinge, auch nicht an ein pragmatisches Vertrauen auf den Fortbestand der Geschichte oder auf die Verlässlichkeit des Redens und Handelns, auch kein humanitärer Glauben an die Menschheit oder eine moralische Gerechtigkeit oder Gewissheit vom Fortbestand der eigenen Würde sein kann. Und dieses Ende des Wissens und das Vertrauen darauf, dass man gleichwohl im Glauben aufgehoben sein kann, macht dann schließlich auch verständlich, so sehe ich es jedenfalls, dass er in seiner Konzeption der Freiheit so entschieden von dem zu seiner Zeit vernünftigsten Freiheitsdenker, nämlich Erasmus, abweichen musste. Die zweite große Leistung Luthers sehe ich darin, dass Luther den Glauben an Gott über alle Sicherheiten des Wissens stellt. Die Haltung dem Wissen gegenüber ist durch das, und das sage ich ganz ausdrücklich, kritische Bewusstsein von den Grenzen des Wissens geprägt. Zwar bedürfen die Annäherung und die Vorbereitung auf den Glauben der Hilfen durch das Wissen, doch von Gott selbst kann es nur, wie Luther immer wieder sagt, Zeichen geben, die der Mensch zu deuten hat. Das wichtigste Zeichen ist im Leiden Jesu Christi am Kreuz gesetzt. Davon wissen wir nur durch die, verzeihen Sie jetzt diese Beschreibung der Bibel, nur durch die Ansammlung von Zeichen in der Schrift. Alles andere bleibt der existenziellen Erfahrung des Einzelnen überlassen. Diese Offenheit ist die beste Einstellung auf eine sich rasch wandelnde, alle kulturellen Sicherheiten in Frage stellende Welt. Auch eben schon im Jahre 1517. Sie ist gut mit der kritischen Konzeption des Wissens vereinbar, wie wir sie spätestens in der Aufklärung und insbesondere bei Immanuel Kant kennenlernen. Und drittens, ich schätze den kulturgeschichtlichen Rang der christlichen Botschaft, die erstmals eine Religion der liebenden Verbindung sowohl mit dem Göttlichen wie auch der Menschen untereinander zu lehren sucht. Als derart, das weiß Luther, das nimmt er auf, diese Konzeption der liebenden Verbindung mit Gott und den Menschen, das schätzt er derart hoch ein, dass es in meinen Augen eine weltgeschichtliche Leistung ersten Ranges ist, diesen Glauben zu erneuern und ihm die unerschöpfliche Vielfalt individueller Kräfte zuzuführen und sie sowohl durch die Sinnlichkeit des gemeinsamen Gottesdienstes, durch den Gesang sowie durch die Vielfalt zunehmend gebildeter Talente zu fördern. Das ist Luther mit der Reformation, was sonst auch immer aus ihr geworden sein mag, gelungen. Die Ambivalenz dieser welthistorischen Leistung lässt sich abschließend am Hauptstück der Theologie des Reformators kenntlich machen, von dem zu befürchten ist, dass es im Jubiläumsbetrieb des Jahres 2017 vielleicht zu wenig, vielleicht auch gar nicht zur Sprache kommt, weil es Selbstbesinnung und einen respektvollen Umgang mit der Welt erfordert und der Selbstbestimmung des Menschen zu widersprechen scheint. Es ist die Gnadenlehre, die ich hier natürlich nur philosophisch bewerten kann. Sie ist Ausdruck der Tatsache, dass der Mensch sich nicht selbst geschaffen hat, sondern die Welt mit ihren Beständen und Gesetzen allemal vorfindet. Daran erinnert Luther, bevor der Wissenschaft treibende, Industrien aufbauende und nahezu alles restlos bewirtschaftende Mensch sich in der Position eines vermeintlichen Herrn der Welt hineinfantasiert. Das kann aus der Perspektive des Individuums, wie auch in sicherer Erwartung der Zukunft der Menschheit, eben nur scheitern, eine solche Vorstellung des Menschen als Herr der Welt. Und darauf, meine Damen und Herren, bezieht sich die Gnadenlehre, oder besser gesagt, darauf bereitet sie vor, indem sie die Omnipotenzerwartungen von der Einzelne und ihre gesellschaftlichen und politischen Organisationen besessen sein können, schon im Keim erstickt. Für sie ist der Mensch ein Geschöpf unter vielen, das sich in seiner besonderen Verantwortung, Zuspruch und Kraft in einer es selbst korrigierenden Sinnerwartung verschaffen kann, aber in allem, insbesondere im Gelingen seiner Handlungen, von anderen Kräften und Gewalten abhängig bleibt. Nennt der Mensch das Unberechenbare und nicht Steuerbare seines Daseins, wie das heute eben üblich ist, Zufall, hat er aus der Position seines begrenzten Wissens natürlich unbestreitbar recht. Aber er vergisst seine ihm bereits im Glauben an Gott auszeichnende Fähigkeit, seine Unkenntnis über das, was hinter dem Zufall steht, durch Erwartungen und Hoffnungen zu humanisieren und sie so auch seiner intellektuellen Sorge zu unterstellen. Und das tun wir, wann immer wir etwa versuchen, an die nachfolgende Generation oder an politische Zukunft zu denken. Im Glauben an Gott treibt der Mensch seinen Hang zum antizipierenden Denken und zur vorsorglichen Umsicht zum Äußersten, aber dann lässt er in der An- und Hinnahme des Gottes in zu höchst wie auch zutiefst rationaler Weise davon ab, ihm prinzipiell überlegene göttliche Kräfte seinem Kalkül als Mensch zu unterstellen. Es ist eben nicht erfindlich, worin der Ratschluss Gottes besteht. Hier, meine Damen und Herren, von Gnade zu sprechen, ist die nicht mehr zu überbietende Fähigkeit, aus der Erkenntnis der Grenzen der menschlichen Vernunft eine vernünftige, das betone ich, Konsequenz zu ziehen. Die Glaubensgewissheit ist eben damit das Welt- und Selbstvertrauen eines Menschen, der in den größten wie in den letzten Dingen entspannt sein kann, weil er eben für sie ganz sicherlich nicht mehr zuständig ist. Um so weit zu kommen, hat der Mensch sich in den Sinnfragen zu üben und sich dabei, wo immer es geschieht, aus den geschichtlichen Ereignissen den Zuspruch für die Entfaltung seiner besten Kräfte, der besten Kräfte seines Gemüts und seines Geistes geben zu lassen. Die existenzielle Unsicherheit wird im Ganzen durch den rationalen, weil notwendigen Begriff eines Gottes gebannt. Im Vertrauen auf ihn können wir uns auch unter höchst fraglichen Bedingungen mit ganzer Kraft den Problemen stellen, die wir mit unseren begrenzten Kräften erkennen und vielleicht sogar einer für uns einsichtigen Lösung zuführen können. Das ultimative Beispiel für eine solche mit aller Kraft erstrebten und erlittenen Selbstüberbietung im eigenen Dasein ist für Luther die Gestalt Jesu Christi, der im Scheitern am Kreuz und in der höchsten Verzweiflung über den auch ihm verschlossenen Willen Gottes sich dennoch in dessen Hände befiehlt. Das merke ich erst, wie theologisch ich geschlossen habe. Tut mir leid, meine Damen und Herren, aber es war trotzdem richtig, wie ich jetzt geschlossen habe. Deswegen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.